zum Anfang von jeder Serie, und wir sind ja jetzt schon beim vierten Einheit, kommt ja oft im Fernsehen so, was bisher geschah. Also ein kurzer Rückblick. Ich hoffe, ihr könnt euch miterinnern. Die erste Einheit war ja Gemeinde und ich. Was kann die Gemeinde leisten und was nicht und was ist mein Beitrag. Als Erinnerungshilfe war da das Bild von einem Konzert oder von einem Musikinstrument. Ich stelle das mal einfach daher. Jeder muss selber üben und immer üben. Wenn wir miteinander musizieren wollen, hört das mit dem Üben nicht auf. Jeder von uns ist herausgefordert, in der Bibel zu lesen und darin seine Nahrung, seine Lebendigkeit, seine Beziehung zu Gott zu pflegen, immer wieder neu zu fragen, was sagst du persönlich in meine Situation, in mein Leben, darin, wo ich stecke, hinein. Und dann als zweites, was die Gemeinde leisten kann, das Einbinden in eine Band, in ein Team, in ein Konzert, wo man Rücksicht nimmt aufeinander und seine Gaben jetzt auch zum Segen, zum Dienst für den anderen einsetzt. Die zweite Einheit, was war da die visuelle Gedankenhilfe als Beispiel? Die Flaschen, genau, ja, genau. Es gibt verschiedene Flaschen und ja, so im normalen Leben würden wir uns nicht unbedingt zusammenstecken. Es gibt große, kleine, bunte, aber wir haben alle den Geist. Nicht den Weingeist, sondern den Heiligen Geist, Christus in mir und Christus in dem anderen. Und das zu entdecken und anzunehmen, sich darüber zu freuen. Und immer wieder demütig zu sein und sagen, okay, der Heilige Geist, der Christus, der verbindet uns. Deswegen gehören wir zusammen, auch wenn meine Vorstellungen sich nicht verwirklichen. Selbst dann, wenn der andere für mich unverständlich bleibt und will ich vergeben, weil Gott hat uns zusammengestellt. Wir haben den gleichen Herrn und Heiland. Dann ging es darum, eben wie können wir aber in unserer Gemeinschaft uns gegenseitig ermutigen, wie kann die Gemeinschaft werden, dass sie aufbauend ist und ermutigend ist. Gedankenhilfe, zwei oder drei Holzstücke, genau. Und die Herausforderung ist, um zu ermutigen zu können, müssen wir uns nahe kommen, müssen wir uns berühren, müssen wir es zulassen, dass wir uns füreinander interessieren, einander öffnen. Und der Funke der Liebe, der muss irgendwo überspringen. Die möchte uns Jesus immer wieder geben und unser Herz öffnen, dass wir in Liebe auf den anderen zugehen und Worte des Trostes, Worte der Ermutigung finden. Und dann können wir uns gegenseitig anfeuern, gegenseitig ermutigen, gegenseitig anstecken. Und heute geht es weiter mit einem herausfordernden Thema, Wachsen durch Krisen. Ich muss euch gleich enttäuschen, es wird heute keinen Film geben. Oh, gut. Aber ich habe ein Bild dabei, das genauso gut ist, ganz zum Schluss dann. Wie gesagt, ich habe vor einigen Jahren mit der Krisenintervention beim Roten Kreuz angefangen. Also mit Krisen kenne ich mich inzwischen ein bisschen aus. Früher war das so, dass wenn eben das Rote Kreuz eben zu einem Unfall gekommen ist, dann Reanimation erfolglos zu den Angehörigen, anderen Unfallopfern, tut uns leid, auf Wiedersehen. Oder von der Polizei, der Mann abgeknüpft vom Seil, war nichts mehr zu machen, tut uns leid, auf Wiedersehen. Man hat gemerkt, das geht nicht. Wir können uns nicht nur um die Verstorbenen kümmern und dann die Hinterbliebenen zurücklassen. Wie gehen wir mit Menschen um, die jetzt von jetzt auf nachher in eine massive Lebenskrise geraten sind? Es gab da eine sehr interessante Studie, und da wurde untersucht, warum minderjährige Kinder, die bei Flugzeugabstürzen dabei sind, warum manche von diesen Kindern jahrelang begleitet werden psychologisch, weil sie ein Trauma erlitten haben, und andere völlig anscheinend unbeschadet durch diese Krise eines Flugzeugabsturzes, einer Entführung oder sowas durchgekommen sind. Es ist natürlich hochinteressant für die Banken beziehungsweise für die Flugzeuggesellschaften, wie kann man das Risiko oder die Kosten minimieren von solchen Schadensfällen. Die Studie war recht interessant, dass vor allem ausschlaggebende Element war, ob für den unbegleiteten Minderjährigen eine Bezugsperson dabei war, der sie völlig vertrauten. Dann hat das Kind gesagt, ich bin nicht allein, da ist jemand, dem ich vertraue. Ich check das nicht, was hier los ist, es ist irgendwie dramatisch, aber ich bin nicht allein. Und in die Richtung wird auch mein Vortrag heute gehen. Wir sind nicht allein mitten in der Krise, nicht allein von Gott und hoffentlich auch nicht allein von unseren Mitgeschwistern. Das Leben ist schön, aber keiner hat gesagt, dass es auch einfach ist. Uns können Krisen von jetzt auf nachher erreichen. Wie kommen wir da gemeinsam durch? Zuerst einmal, Krisen sind sowohl Gefahren, aber auch Chancen. Und echte Glaubenskrisen können jeden von uns erreichen, wenn wir auch noch so richtig glauben. Wir machen regelmäßig stille Zeit, wir gehen in den Gottesdienst, wir haben uns einer Kleingruppe angeschlossen. Wir geben einen Teil unserer Finanzen in das Reich Gottes. Wir bringen uns ein in der Gemeinde. Wir halten Kontakt mit den anderen Geschwistern. Wir lesen geistliche Bücher. Und wir waren jetzt auch mit dabei auf der Gemeindefreizeit. All das kann dir nicht garantieren, dass du nicht morgen in eine tiefe Glaubenskrise fällst. Alles sind gute Sachen, aber die können uns letztlich nicht schützen vor den Krisen, die das Leben und manchmal auch der Glauben mit sich bringt. Es kann passieren, dass man sagt, eigentlich hat sich mein Leben in der Tiefe meines Charakters nicht verändert. Ich bin immer noch der gleiche geblieben. Eigentlich habe ich immer noch eine Sehnsucht nach mehr Leben und auch der Glaube hat es mir nicht gestillt. Eigentlich erlebe ich nicht, wie Gott lebendig ist und da ist und meine Gebete erhört. Es können äußere Dinge passieren, wo ich Gott einfach nicht verstehe, wo ich es nicht mehr auf die Reihe kriege, wie ein liebender Gott so etwas in meinem Leben zulassen kann. Aber es können auch in mir innerlich Gedanken wachsen, die immer mehr Raum einnehmen, wo ich mit Gott einfach nicht mehr zusammenkomme. In meinem tiefsten Inneren erwächst irgendwie eine Distanz, eine Mauer, durch die ich nicht mehr weiterkomme. Und so sind Krisen sowohl eine Gefahr, im Glauben abzuhängen, aber sie können auch eine Chance sein, Gott neu, tiefer, anders zu entdecken. Sie sind nicht nur Unfall, sondern auch Proben für unseren Glauben. Es sind Situationen, die Gott manchmal zulässt, damit wir weiterkommen, damit unser Glaubensleben eine ganz neue Tiefe bekommt, ein Paradigmenwechsel. Nicht nur so Schritt für Schritt, so eins nach dem anderen, sondern wirklich so, es bekommt manchmal eine ganz neue Dimension dazu. Und da hat vieles was mit Krisen zu tun, mit Loslassen von eigenen Sicherheiten, Loslassen von eigenen Vorstellungen, Loslassen von eigenem Stolz. Und es geht meistens nicht ohne Krise, ohne dass ich das mit tiefem Schmerz mit durchleide und erlebe. Wir lesen das auch im Jakobusbrief, wo der Jakobus das uns sagt und deutlich macht. Ihr braucht nicht zu verzweifeln, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Im Gegenteil, freut euch darüber. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Bis zuletzt sollt ihr ja unerschütterlich festbleiben, damit ihr in jeder Beziehung zur vollen geistlichen Reife erlangt. Und darum geht's ja. Wir wollen zur Reife kommen, wir wollen wachsen, wir wollen reif werden. Und da sind eben Tests, Proben unumgänglich. Wir denken ja immer jetzt schon, wir haben gehört, ich habe es verstanden, ich habe es aufgenommen und jetzt habe ich es gelernt. Das habe ich in der Schule auch immer gedacht, bis dann der Test kam. Und dann dachte ich, ups, da gibt es aber eine ganze Menge, was ich nur dachte, dass ich weiß. Aber es war nur passiv. Ich habe aufgenommen, verstanden, aber es war nicht ein aktives Wissen, was ich wieder hernehmen kann in der jeweiligen Situation. Und wie wird jetzt dieses passive Wissen zu einem aktiven Wissen? Und das geht nicht ohne Tests, ohne Glaubensproben, ohne Herausforderungen, in die Gott uns hineinstellt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Schön, aber dann geht's ja weiter. Und die Triebe, die keine Frucht bringen, die müssen abgeschnitten werden. Es ist aber nicht lustig, wenn da was abgeschnitten wird. Das tut weh. Das ist ein Verlust, da muss ich was loslassen. Und das braucht es immer wieder, dass Gott das auch in unserem Leben tut. Wobei ich gleich dazu sagen muss und möchte, nicht jede Krise hat einen pädagogischen Nutzen. Längst nicht jede Krise tut Gott, um uns irgendwie was beizubringen. Wir leben einfach in einer sündigen, kaputten Welt und da gibt es Krisen und Nöte, aber wir sind nicht allein gelassen. Gott sagt immer wieder, mir ist es nicht egal, wie es dir geht. Gerade der christliche Gott ist der Gott, der nicht from a distance nur auf unsere Erde schaut, sondern der hineinkam in unser Leid, um uns zu begleiten in der Krise und zu sagen, du bist nicht allein gelassen. Und wie können wir jetzt gemeinsam wachsen in der Krise? Wir können miteinander die Schulter, die Arme Jesu Christi sein für den anderen, der gerade in die Krise gekommen ist. Wir können, das ist noch zu früh. Wir können derjenige sein, der im Auftrag von Jesus Christus die spürbare Hand, die sichtbare Schulter, die spürbare Umarmung ist im Auftrag Jesu Christi für den anderen, der gerade in eine Notlage geraten ist. Gemeinde als Schutz, Gemeinde als Halt, Gemeinde als tragende Gemeinschaft, gerade wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Und die Gefahr in der Krise ist ja gerade die, dass wir dann denken, ich brauche jetzt wirklich niemanden. Dass wir uns zurückziehen aus der Gemeinschaft. Dass wir sagen, ich will das auch den anderen nicht zumuten, wie es mir jetzt gerade geht. Und genau das ist das Falsche. Wenn wir uns gerade dann, wenn wir eigentlich selber nicht mehr standhaft sind, uns nicht mehr die Stütze zulassen und uns noch aus der Gemeinschaft herausnehmen. Gerade in der Krise muss ich in der Gemeinschaft bleiben, dass die anderen mich tragen, wo ich selber nicht mehr selbst im Glauben stabil bleiben kann. Krisen im Leben, Krisen im Glauben und Krisen in der Gemeinde, will ich ganz kurz darauf eingehen. Die Schule Gottes mit unserem Glaubenswachstum passiert nicht in der Gemeinde, sondern im Leben. Gott erzieht uns im normalen, alltäglichen Leben und wir lernen am meisten im Leben mit Gott. Er will ja den ganzen Tag, die ganze Woche mit uns zusammen sein und nicht nur dann, wenn wir eh in frommer Gemeinschaft sind. Im Alltag muss sich unser Glaube bewähren. Und nicht am Schreibtisch und nicht in der stillen Zeit wachse ich im Glauben, da nehme ich nur das auf. Aber dass es dann aktiv wird, dass es dann zu aktivem Wissen wird, das muss im Leben passieren. Und dann sind eben diese Tests, diese Herausforderungen, wie ist das jetzt in schwerer Krankheit? Wie ist das jetzt beim Verlust des Arbeitsplatzes? Wie ist das jetzt, wenn meine Ehe kriselt? Wie ist das jetzt, wenn wir Konflikte haben mit unseren Kindern, wenn die Kräfte nachlassen und ich Angst habe vor einem Burnout oder wenn ein lieber Mensch in meiner Umgebung gestorben ist? Das ist doch mal ein ganz anderes Thema. Meine Frau war auch schwer krank, Lymphknotentuberkulose, man hat es lange nicht rausgefunden, was da eigentlich ist, Intensivstation. Wir wissen nicht, was wir tun können. Wir wissen auch nicht mehr, wie weit es geht. Und dann stehst du da. Könnte es Gott mir zumuten, mit 4 Kindern alleine durchs Leben zu gehen? Wenn die Kinder sich ganz anders entwickeln, als du dir das erhofft hattest, wenn sie lügen, wenn sie stehlen, wenn sie Drogen nehmen, dann muss ich das zeigen. Was heißt es, bedingungslos lieben? Und in diesem Leben, da passiert das Wachstum, in diesen Krisen. Wenn Paulus dem Philemon schreibt und sagt, schau, der Onesimus ist davongelaufen, aber jetzt ist er Christ geworden und jetzt nimm ihn wieder auf, in dein Haus, in deine Gemeinde. Wie ist das jetzt mit Vorurteilen und Vergebungsbereitschaft? Im wirklichen Leben, da muss sich unser Glaube zeigen und da kann dann auch Wachstum geschehen. Und wanderte ich auch durchs Tal des Todesschatten, so bist du dennoch da. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Gott kann uns nicht vor diesen Tälern des Todesschatten in dieser kaputten, sündigen Welt bewahren. Aber er ist da. Sein Stecken und Stab, die trösten mich. Und mitten in dieser trostlosen Situation darf der andere Bruder mir ein Begleiter sein. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus euch gegeben hat. Das sollen wir tun. Ein Bruder, eine Schwester, Christus im anderen sein, der jetzt zum Trost für den anderen da ist. Eine wunderbare Geschichte im Neuen Testament, im Lukas Kapitel 5, da gibt es einen Lahmen, der lahm ist, der nicht mehr schafft, alleine zu Jesus zu kommen. Und dann das Schönste und das Beste an dieser Geschichte, aber er hat Freunde. Er hat Freunde, die ihn zu Jesus tragen, da wo er selber nicht mehr gehen kann. Und diese Freunde lassen sich nicht vor Ablehnung abbringen. Sie sind kreativ. Sie suchen immer wieder neue Wege. Wie kriegen wir jetzt diesen Lahmen zu Jesus hin? Und die wagen etwas, die setzen was ein, die decken das Dach ab und lassen ihn vor Jesus nieder. Und dann sagt Jesus, als Jesus ihren Glauben sah, da heißt es nicht, als Jesus seinen Glauben sah, sondern als Jesus ihren Glauben sah. Es gibt so etwas wie Fürglauben in einer Zeit, wo man selber nicht mehr glauben kann. Und dann muss man Freunde haben, die für einen glauben und die mit einem zu Jesus gehen, weil man selber nicht mehr zu Jesus findet. Und Jesus sagt dann zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Na, das wollte der jetzt mal gar nicht hören. Deswegen bin ich ja nicht gekommen. Ich will jetzt gesund werden. Das ist das Problem. Und Jesus sagt, ja, aber es geht mir nicht zuerst um die Lösung deines Problems, es geht mir um die Erlösung. Diese Krise ist nicht nur dazu da, um dich wieder gesund zu machen, dass es so weitergeht wie vorher. Du sollst mich tiefer neu erleben als der Heiland. Und dazu sind Krisen da, dass wir Gott tiefer erleben. Und wer sind deine Freunde? Wer sind deine Freunde, die dich zu Jesus tragen, wenn du mal nicht mehr stehen kannst? Wer ist deine tragende Kleingruppe? Dein Hauskreis, deine Kleingruppe, Teenie-Gruppe, Jugendkreis, junge Erwachsenenkreis, Gebetskreis, Zweierschaft, Jüngerschaft, wie auch immer, Frauengruppe, Männerkreis. Seid ihr eine Gemeinschaft, die füreinander da ist, gerade dann auch, wenn der eine nicht mehr kommt, dass ihr nachgeht, dass ihr fragt, dass ihr voneinander wisst, wo die Herausforderungen im Alltag sind, dass ihr ehrlich und offen sein könnt, dass ihr helft im wirklichen Leben, dass ihr nicht nur redet von der Liebe, sondern dass man sie auch spürt und erfährt im wirklichen Miteinander. Jeder braucht diese Freude früher oder später, öfter oder weniger oft, aber jeder braucht diese tragende Gemeinschaft. Es gibt aber nicht nur Krisen im Leben, sondern Krisen auch in der Gemeinde. Wir denken ja, da gibt es genauso diese Prüfen. Ich liebe jeden. Ich habe gegen niemanden. I love everybody. Und dann kommt aber so, I'm everybody. Ich bin everybody. Ja? Und der ist so ganz anders und der muffelt und der... Und auch Gemeinschaft kann eben sehr enttäuschend sein. Da gibt es Spannungen in der Gemeinde, Lieblosigkeiten und Konflikte. Es kann bis zu Spaltungen gehen. Ich werde übersehen und übergangen. Die Gemeinde verändert sich. Es ist nicht mehr meine Gemeinde, wie sie war. Und Jesus ähnlicher zu werden, das geht nicht ohne diese Kämpfe, ohne diese Konflikte und Krisen. Wann lerne ich denn Demut? Na, wenn sie herausgefordert ist. Wann lerne ich denn Geduld? Na, wenn sie herausgefordert ist. Wann lerne ich denn Freundlichkeit? Na, wenn es mir eben nicht leicht fällt, freundlich zu bleiben. Konflikte sind zum Reifen da und nicht, dass wir uns aus der Gemeinschaft zurückziehen. Das ging gestern ja schon ein bisschen darum, das war das Thema beim einander ermutigen, einander ermahnen oder bei Annahme auch, dass wir dann uns wieder neu auf Christus besinnen müssen. Christus, gib mir die Kraft, die ich alleine nicht habe, dass ich hier jetzt liebevoll bleibe, dass ich hier jetzt nicht meinen Groll und Zorn Luft mache, sondern gib du in mir die Freundlichkeit, die jetzt von mir nicht da ist. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Es ist nicht meine Frucht, sondern der Heilige Geist will sie mir schenken. Und wie sehr ich angewiesen bin auf diesen Geist in mir, das merke ich erst dann, wenn es herausgefordert ist. Aber das möchte uns dann Gott auch schenken. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr seid demütig gegenüber einander von euren Geschwister und achtet eure Geschwister höher als euch selbst. Ja, theoretisch gut. Und dann passieren Sachen. Mir ist letztes Jahr was passiert. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es geht nicht mehr weiter. Ich habe mich so eingesetzt, dass ein Freizeithaus zum Flüchtlingsquartier wird. Ich habe viel gecheckt und hat motiviert. Und habe gesagt, ich würde gerne, oder ich denke, dass Gott das vorhat, dass ich der Betreuer dieses Flüchtlingsheims werde, 50% Flüchtlingsbetreuung mache, 50% Gemeinde, dass das der nächste Schritt ist. Und dann sagt der Vorstand, wir wollen dich nicht. Alles Leute aus meiner Gemeinde. Wir wollen dich nicht. Und dann denkst du, was ist hier los? Verraten von deinen eigenen Geschwistern. In den Rücken gefallen. Wir berufen jemand anderen. Gott hat auch da seine Finger im Spiel gehabt. Und im Nachhinein denke ich, es war gut und richtig so. Aber in dem Moment denkst du, was soll ich denen predigen? Da ist nichts mehr mit Liebe und Freundlichkeit. Und dann ist er herausgefordert, ja, was ist Basis unserer Gemeinschaft? Woher kommt jetzt die Kraft, treu zu bleiben? Und Luther hat da ein gutes Bild, ein gutes Beispiel. Wenn sich zwei Ziegen begegnen auf einem schmalen Steg über einen Bach, der so schmal ist, dass sie nicht beide aneinander vorbeikommen. Rückwärts gehen können die Ziegen nicht. Was passiert dann? Die Natur hat es so eingerichtet, dass sich eine Ziege flach auf den Boden legt und die andere über sie drüber steigt. So kommen beide unbeschadet an das andere Ufer. Und er sagt zu seiner Gemeinde, Luther, wir sollten mindestens so gescheit sein wie die Ziegen. Lieber den anderen höher beachten als uns selbst. Aber wenn das Gott herausfordert, dann ist es mühsam und schwer. Aber dann wachsen wir im Glauben. Dann wird etwas in unser Leben hineingeprägt, was vorher nur im Kopf, im Wissen war. Und es gibt aber nicht nur Krisen in der Gemeinde natürlich, sondern auch Krisen im Glauben, wo ich nicht nur mit dem Leben unzufrieden bin, wo ich nicht nur mit den Geschwistern unzufrieden bin, sondern wo ich mit Gott ein Problem habe, wo Gott so ganz anders ist, wie ich ihn bisher erlebt habe, wo ich mit Gott nicht mehr zurechtkomme, mit ihm einen Konflikt habe, wo Gott auf einmal ich gar nicht mehr verstehen kann, sein Handeln oder sein Nichthandeln, weswegen er so ist oder nicht so ist und wo meine Träume vollkommen zerplatzen. Was ist, wenn ich kinderlos bleibe? Das habe ich mir völlig anders vorgestellt. Was ist, wenn ich allein bleibe, Single bleibe? Was ist, wenn ich arbeitslos werde, wenn meine Firma Konkurs geht? Wo ich völlig am Sand stehe und sage, Gott, wie kannst du das zulassen? Wie können wir da gemeinsam Krisen bewältigen? Wie kommen manche Menschen durch solche Krisen durch, zu einem tieferen Glauben und andere scheitern? In der Krisenintervention ist das ein heißes Thema, Resilienzforschung. Warum überleben manche traumatische Erlebnisse und werden reif und gestärkt und andere bleiben traumatisiert und kommen kaum dadurch und nicht weiter? Gott, was hast du dir gedacht? Wie sollen wir mit Krisen umgehen, dass wir gestärkt herauskommen, hervorkommen und nicht liegen bleiben und nicht mehr weiter im Glauben weiter wachsen, sondern immer auf diesem Niveau nicht mehr weiterkommen? Paulus, wie hast du das gemacht, als du im Gefängnis warst? Wie hast du das überlebt? Elia, wie hast du das gemacht, als du völlig am Ende warst? Wie können wir es tun, dass, wenn uns eine Krise erreicht, wir nicht liegen bleiben, sondern neu wieder aufstehen mit einem tieferen, festeren Glauben als vorher? Und darüber möchte ich jetzt mit euch eine Weile nachdenken. Krisen im Glauben, wie können wir gemeinsam Krisen bewältigen? Und ich habe eine Stelle hergenommen, die mir sehr geholfen hat im letzten Jahr, wo ich diese Krise zu bewältigen hatte. Im 1. Könige, im Kapitel 19, da geht es um diese Geschichte, wo Elia in eine tiefe Krise, Glaubenskrise gefallen ist, wo Elia nicht mehr wusste, wie es weitergeht, wo er eigentlich sterben wollte, alles hinschmeißen wollte, aufgeben wollte und wie es dann doch noch weiterging. Elia, der Mann Gottes, der große Prophet, der Glaubensheld neben Mose aus dem Alten Testament, also wirklich ein Mann Gottes, kam aber von heute auf morgen in eine Glaubenskrise. Das ist so, wie wenn du morgen nach Hause gehst, heute Überflieger und super, super gut, ich bin ermutigt, und morgen erreicht dich ein Telefonat und du weißt nicht mehr, wie du weiter sollst. So ging es dem Elia. Der war auf dem Berg Karmel gestern. Gott hat Feuer vom Himmel fallen lassen. Es hat wieder geregnet. Es war Wahnsinn, die Machterweise Gottes. Und dann bekommt er eine Nachricht am nächsten Tag. Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle die Baalspriester mit dem Schwert hat umbringen lassen. Darauf schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten: Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du mir getan hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba, nach Juda, dort ließ er sich seinen Diener zurück, er aber ging alleine eine Tagesreise weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterbusch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Da hat er gekämpft, 3 Jahre lang gebetet. 3 Jahre lang hat es nicht geregnet und dann hat Gott ihm den Auftrag gegeben, geh zurück und versammel alle auf diesem Berg und bete, und es fällt Feuer vom Himmel. Ein wahnsinniger Sieg, nach so langem Kampf endlich ein Tor für Gott, und sofort kam der Konter. Man konnte sich gar nicht so schnell umsehen, völlig unvorbereitet, sofort kam wie beim Fußball der Konter und Gegentor. Die Isebel, mit der war dann wirklich nicht zu spaßen, das war eine taffe, harte Frau. Und es hat da Elia auch gewusst. Und Satan hat diese Isebel gebraucht, um den Elia fertig zu machen. Die hat gesagt, morgen um dieselbe Zeit habe ich deinen Kopf hier auf meinem Tisch. Und er kriegt es mit der Angst zu tun, mit Todesangst, mit Lebensangst, ist lebensmüde, geht in die Wüste, sinkt dort zusammen, aller Mut, alle Lebensfreude, alles ist verlassen. Und das Schlimmste war die enttäuschte Hoffnung. Jetzt habe ich 3 Jahre lang gebetet für eine Umkehr meines Volkes. Jetzt hat Gott Feuer vom Himmel fallen lassen. Und er hat sich mächtig erwiesen. Und mehr als Lippenbekenntnisse kommt nicht dabei raus. Es bleibt alles beim Alten. Die Isebel ist weiterhin am Drücker, der Ahab ist weiterhin am Drücker, die Baalspriester sind tot, aber die Aschera-Priester gibt es weiterhin. Es geht weiter wie bisher. Was soll noch passieren? Jetzt habe ich mich so eingesetzt für dich, war 3 Jahre auf der Flucht und jetzt geht's wieder so weiter, wieder auf der Flucht. Ich habe genug, mir reicht's, mir stinkt's, ich höre auf. Ich kann nicht mehr, ich bin frustriert, ich bin am Ende, jetzt ist Schluss. Lass mich stärken, hol mich zu dir nach Hause, mach deinen Scheiß allein. Ich weiß nicht, ob du diese Gedanken kennst. Jetzt habe ich mich so in die Predigt investiert. Und nur freundliches Lächeln. Ich habe so gebetet um meine Ehe. Und jetzt ist sie trotzdem am Scheitern. Was habe ich gebetet für Gesundheit und gebittelt und gebettelt und es wird nur noch schlimmer. Wie viele Kinderstunden habe ich gehalten und wo sind sie jetzt, die Kinder und Jugendlichen? Keine Ahnung, in der Gemeinde nicht mehr. 17 Jahre habe ich mich für meine Kinder aufgeopfert und so danken sie es mir. Da kommt ein Anruf, ich habe mich so für die Firma eingesetzt und jetzt trotzdem die Kündigung. Da kommt ein Bote und auf einmal ist die Welt nicht mehr so wie vorher. Ich habe genug, mir reicht's, mir stinkt's, ich kann nicht mehr. Wenn ihr da mitempfinden könnt, dann empfindet ihr mit, wie es dem Elia in dieser Situation gegangen ist. Und dann kann ich dir sagen, wenn wir am Ende sind, wenn du am Ende bist, ist Gott erst am Anfang. Wenn du am Ende bist, ist Gott erst am Anfang. So war es auch bei Elia. Gott ist dem Elia nachgegangen, mitten in die Wüste. Der hat ihn nicht allein Gott hat Elia nicht allein gelassen und hat gesagt, also mit so einem Diener kann ich nichts mehr anfangen, wenn du nicht mehr auf dem Posten bist, okay, dann suche mir halt den Nächsten. Sondern er ist ihm nachgegangen. Er hat mit ihm gesprochen, Elia, was tust du hier? Bleib nicht liegen, sondern sei ganz ehrlich mit Gott. Wir lesen weiter in den Versen 9 und 10. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Elia antwortete, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich alleine bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Was tust du hier? Fragt Gott. Wie bist du denn hierher gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass du in dieser Frustsituation gelandet bist? Und Elia darf ungeschminkt, offen, ehrlich sagen, wie es ihm geht. Seine volle Enttäuschung, die volle Ladung lässt er bei Gott raus. Und eigentlich sagt er, du bist schuld. Ich habe alles richtig gemacht, ich habe alles gemacht, wie du das mir gesagt hast. Und das haben wir davon. Ich will nicht mehr. Und Gott hört sich das alles an. Er ermahnt nicht, er hört sich das einfach an. Das war nicht alles richtig, was Elia da gesagt hat. Gott hört sich das an. Er ist froh, dass Elia noch mit ihm redet und lädt ihn ein. Was tust du hier? Ich möchte hören, wie es dir geht. Ich möchte hören von deinem Frust. Red sie dir von der Seele. Und gerade das ist eine große Herausforderung, wenn wir mit Gott im Konflikt sind. Du hast es ja zugelassen. Du bist ja derjenige, warum es mir jetzt so geht. Und dass wir ehrlich dann auch Gott sagen, so geht's mir. Ich bin enttäuscht von dir, dass du nicht anders reagierst und handelst. Warum greifst du denn nicht ein? Warum handelst du nicht anders? Warum lässt du mich alleine? Warum lässt du das zu? Und vielleicht, wenn es dir so geht, möchte Gott vielleicht auch zu dir sagen, was tust du denn hier? Warum bist du denn hier in der Wüste gelandet? Warum bist du nicht mehr an deinem Posten? Warum rennst du vor den Schwierigkeiten davon? Warum traust du mir nicht mehr zu, dass ich weiterhin an deiner Seite bin? Warum bist du jetzt in schlechter Gesellschaft gelandet? Warum dröhnst du dich zu mit Nichtigkeiten? Warum ist dir die Gemeinde gleichgültig geworden? Warum schaust du eine Fernsehsendung nach der anderen und schaust dir den größten Schwachsinn im Internet an? Was tust du denn hier? Wie bist denn du hierher gelandet? Komm, öffne dein Herz, red wieder mit mir, ich höre dir zu. Und nachdem er seine Frustrede rausgelassen hat, begegnet er Gott ganz neu. Vers 11, da sprach der Herr zu ihm, geh heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird dir vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang vor dem Herrn. Gott fordert den Elia auf, komm heraus aus deiner Frusthöhle, komm heraus aus deiner Höhle und stell dich wieder neu vor mich hin. Aus der Höhle der Angst, aus der Höhle der Krankheit, der Depression, komm heraus, begegne mir nochmal ganz neu, lern mich neu, besser, tiefer, anders kennen. Denn du verstehst mich vielleicht nicht, ich bin aber weiterhin der lebendige Gott, ich bin weiterhin der große, mächtige Gott. Bisher hatte Elia nur auf sich geschaut. Mehrmals hat er gesagt, ich habe das gemacht, ich alleine bin übrig geblieben. Und jetzt kommt Gott und sagt, ja, wie wäre es, wenn du mal auf mich schaust? Nicht nur auf deine Situation, deine Probleme, schau auf mich. Schau weg von der Isabel, schau weg von der Angst, schau weg von den Problemen. Begegne mir noch einmal Gott ganz neu. Trotz allem bin ich nämlich der lebendige Gott. Trotz allem rede ich mit dir, trotz allem bin ich lebendig. Und er begegnet dort am Berg Horeb dem Elia noch einmal neu. Das war genau an der gleichen Stelle, wo 700 Jahre vorher Mose mit Gott geredet hatte und die Gesetze und die Gebote gegeben hat. Und da wird dem Elia deutlich, Gott ist immer noch der treue Bundesgott. Damals hat das Volk schon den Götzendienst gemacht, als Mose auf dem Berg war. Und es gab Strafe für das Volk, aber Gott ist trotzdem treu geblieben. Gott ist trotzdem an Mose dran geblieben, ist trotzdem an seinem Volk dran geblieben. Gott ist immer noch der treue Bundesgott, auch wenn sein Volk ihn gerade abgelehnt hat. Und Gott begegnet dem Elia dann in der Stille. Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, sondern in der Stille. Und Gott macht dem Elia deutlich, ja, ich kann Feuer vom Himmel fallen lassen. Habe ich getan. Ich kann durch Mordszeichen und Wunder meine Macht zeigen und erweisen. Aber wirkliche Veränderung geschieht in der Stille. Du hast gehofft, dass durch Machterweise das Volk zur Umkehr kommt, durch große Taten. Das ist es nicht. Aber in der Stille ist etwas passiert. 7000 haben nicht ihre Knie gebeugt vor diesem Baal. 7000 sind übrig geblieben, sind nicht eingeknickt. Du warst ihnen ein Vorbild und bleib es weiterhin. Gott hat gewirkt, nur nicht so, wie du es dir gedacht hast. Auch wir haben manchmal falsche Erwartungen an Gott. Wir wünschen uns, dass Erweckungen passieren, machen wir eine Evangelisation und haben einen super Redner, der eine Predigt vollmächtigt und wir sind frustriert, wenn wir hinterher beobachten, wie wenig passiert ist. Aber Gott wirkt trotzdem im Verborgenen. Allzumeist kriegen wir es nicht mit, vielleicht nicht an den Massen, aber doch an dem und an den und an den. Und Gott wirkt manchmal ganz anders, als wir es uns erhofft haben. Und er bleibt der handelnde Gott, der wirkende Gott, auch wenn meine Hoffnungen enttäuscht worden sind. Und deswegen müssen wir auch selber immer wieder die Begegnung mit Gott suchen und sagen, Gott, bitte begegne mir neu. Auch in diesen Krisen. Gott, ich brauche eine neue Begegnung mit dir. Wir können es nicht machen. Wir können, Gott ist Gott, ist unverfügbar, aber wir können uns ihn bitten, Herr, begegne mir neu. Und Gott hat es gesagt, wenn wir uns zu ihm kommen, dann will er für uns Zeit haben und da sein. Wer auf ihn schaut, der wird wieder neu strahlen, wird wieder neu aufblicken, wird neue Hoffnung bekommen. Und das ist bei Elia passiert, dass er Gott neu, trotz allem, als den Lebendigen, als den Treuen, als den Bundesgott, als den wirkenden Gott wahrgenommen hat. Und dann lesen wir weiter. Und er sagte, der Herr sagte, was tust du denn hier, Elia? Er sagte, ich habe den Herrn, Gott, den Allmächtigen von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten haben ihren Bund gebrochen, die Altäre niedergerissen und die Propheten umgebracht. Ich alleine bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, gehe zurück auf dem Weg, den du gekommen bist. Salbe den König Hazael, den König von Haram, salbe den Jehud und so weiter und berufe dir Elia als deinen Freund und Nachfolger zum Propheten. Denn doch 7000 Menschen Israel habe ich verschont, alle die nicht ihre Knie vor dem Herrn, vor Baal niedergefallen sind und ihn geküsst haben. Was tust du hier? Fragt Gott nochmal Elia ganz neu. Wie bist du denn in die Situation gekommen? Was hat dich denn hierher gebracht? Ja, ich habe gekämpft. Aha. Du hast gekämpft, ja, du hast gebetet. Aber wer hat denn das Feuer vom Himmel fallen lassen? Aha, okay, Gott war auch da. Mhm, stimmt, ja. Ich alleine bin übrig geblieben. Ach, stimmt ja gar nicht. 7000 sind auch noch übrig geblieben. Und was war mit den 100 anderen Propheten, die Obadja da eh versteckt hatte schon die ganze Zeit? Aha, okay, völlig aus meinem Horizont, aus meinem Radar rausgekommen. Ja, stimmt, die sind auch noch da. Ja, und sie wollen mir an mein Leben, die Isebel. Und Gott sagt, aha, ist das was Neues? Das war doch die letzten 3 Jahre auch schon so. Und wer hat dich denn versorgt da am Bach Krit? Und wer hat dich versorgt da draußen in der Fremde? Wer hat die Raben geschickt und wer hat das Mehl vermehrt? Ich habe doch die ganze Zeit dich durchgetragen, bin für dich gewesen. Er bekommt eine neue Perspektive für seine Situation. Trotz all dem Schwierigen, trotz all dem Unverständlichen, Gott ist dennoch da. Und Gott ist mit ihm und eröffnet ihm eine neue Perspektive. Der Teufel will unseren Horizont einengen und ich habe die Not und die Sorge und das Problem. Und er will, dass wir im Selbstmitleid liegen bleiben. Aber Selbstmitleid ist vom Teufel. Selbstmitleid ist vom Teufel, der will uns niedermachen. Wir müssen aufblicken auf den Herrn, dass wir wieder geistlich lebendig werden. Geh zurück, woher du gekommen bist. Geh zurück in die Situation wieder hinein, von der du gekommen bist. Gott will keine Aussteiger, er will Einsteiger mit einer neuen Perspektive. Und er gibt ihm eine neue Perspektive. Weißt du, salbe diesen König, diesen Ausländerkönig zum Nachfolgerkönig. Der wird das Volk züchtigen, der wird Krieg führen. Salbe den Jehud zum König, der wird Krieg gegen das Haus Ahab führen, der wird Ahab und Isebel bestrafen und du bleibe nicht allein. Das war ein Fehler, dass du in die Wüste gegangen bist und deinen Diener zurückgelassen hast und alleine dich zurückgezogen hast. Du hole dir den Elisa als Freund und Begleiter an deine Seite, damit du in Zukunft nicht alleine bleibst. Und so bekommt Elia eine neue Perspektive. Und so geht die Geschichte auch weiter. Auch wir können falsche Vorstellungen haben von unserem Dienst. Wenn mich Gott schon berufen hat in die Mission oder in diesen Dienst, in die Kinderarbeit, dann muss er mich auch segnen. Ach, muss er das? Muss er nicht? Aber Gott wirkt. Manchmal anders, wie ich mir das vorgestellt habe, und manchmal viel mehr im Verborgenen. Und wir haben hier den Vers 18 gelesen. Doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen, denn die alle haben nicht ihre Knie niedergebeugt vor dem Baal und ihn nicht geküsst. Du bist nicht allein. Da gibt es eine Gemeinde neben dir, da gibt es andere Mitchristen, die auch kämpfen und die auch nicht niedergefallen sind und die standhaft geblieben sind. Du bist nicht der letzte Mohikaner, der einsam die Fackel Gottes aufrecht erhält. Bleib nicht alleine. Du bist nicht alleine. Bleib ein Vorbild für die anderen, kämpfe weiter mit ihnen gemeinsam und vor allem hol dir den Elisa an deine Seite, der dich stärkt und stützt, dass ihr euch gegenseitig ermutigt, dass ihr füreinander da seid. Kämpf mit anderen gemeinsam. Du brauchst einen Freund, einen Mitstreiter, der mit dir geht, mit dem du das wirkliche Leben teilen kannst, der dich auch in deinen Kämpfen und Krisen versteht und an deiner Seite bleibt. Und so ist das Beispiel heute. Ein Seil. Warum ein Seil? Weil es eben diesen Vers gibt. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Für den normalen Alltag mag eine Schnur reichen, aber wenn eine Krise kommt, eine wirkliche Belastungsprobe, wenn ich mit dem ein Auto abschleppen müsste, würde es reißen. Aber eine zweifache oder eine dreifache Schnur, die miteinander in Verbindung stehen, die wird nicht reißen. Und Gott wünscht es uns, dass wir einen Elisa an unserer Seite haben, einen Freund, eine Kleingruppe, eine tragende Gemeinschaft, die mit uns durchs Leben geht. Und diese Gemeinschaft brauchen wir vor allem dann, wenn es Krisen gibt, wenn es zur Belastung kommt. Wir brauchen dann ein, zwei, drei Leute an unserer Seite, die nicht Angst haben vor dieser Not und zurückschrecken, die ein Kriseninterventionsteam darbilden und mitten in dem Schmerzen, mitten in dem Unfassbaren bin ich an deiner Seite. Ich lasse dich nicht allein. Ich bin der Christus, der für dich jetzt gerade verloren gegangen bist. An meiner Schulter darfst du dich ausweinen. Ich bin die Stütze, die Kraft, die du momentan selber nicht hast. Fallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aber wieder aufstehen ist göttlich. Und das möchte uns Gott schenken und geben. Er möchte uns immer wieder ermutigen. Und wisst ihr, selbst Jesus ist es so gegangen. Jesus war in einer Situation, wo er sich verlassen gefühlt hat, unverstanden. Auch seine Jünger sind eingeschlafen, mitten in der Krise, wo er gespürt hat, jetzt geht's dem Sterben zu. Und er entmutigt war, schaffe ich das? Ist das nicht alles zu schwer und zu schlimm? Und er betet da, er sucht die Gemeinschaft mit Gott, er schüttet vor Gott sein Herz aus. Und wen schickt Gott da los, um Jesus zu trösten? Den Elia. Und schickt er dahin. Und der Elia sagt ihm, ich war auch entmutigt. Ich habe mich auch 3 Jahre eingesetzt. Und was war? Das Volk hat sich nicht bekehrt. Und ich habe auch gedacht, es ist alles umsonst, es bringt alles nichts. Aber weißt du, ich bin Gott neu begegnet, er ist der Lebendige, der Treue. Stehe auf, kämpf weiter, bleib dran. Wir sind deine Freunde und Begleiter. Selbst Jesus hat es gebraucht, einen Ermutiger wie Mose und Elia. Und wir brauchen es umso mehr. Wohl dem, der in der Glaubenskrise solche Menschen an seiner Seite hat. Die findest du aber nicht in der Glaubenskrise. Diese Freunde hast du vorher. Und diese Freunde musst du suchen. Wer ist dein Elisa? Gibt es einen Menschen, zu dem du gehen würdest, wenn dich ein Telefonat erreicht und du nicht mehr weißt, wohin? Und weiß der das auch? Und weiß er, dass er die Verantwortung hat, zu kommen, wenn du selber nicht mehr hinkommst? Sucht euch solche Freunde. Bildet Kleingruppen und versprecht es euch gegenseitig, dass ihr eine tragende Gemeinschaft sein sollt, wollt miteinander. Ich habe euch versprochen, ein abschließendes Bild. Gemeinsam wachsen. Gemeinsam wachsen. Die größten Bäume auf unserem Planeten sind die Mammutbäume. Wir sollen zu solchen Mammutbäumen werden, die größten Bäume. Die werden über 100 Jahre alt, über 100 Meter groß. 100 Meter müsste es manchmal geben. Also 100 Meter ist echt lang. Und die können die ältesten, die wir kennen, sind circa 4000 Jahre alt. Das müsst ihr euch mal geben, 4000 Jahre, das war zur Zeit Abrahams, ja? Da, vielleicht hat Abraham den gepflanzt oder so, ja? Wo der aus Ur in Chaldea weg ist, war 4000 Jahre, ja? Die haben einen Durchmesser, das ist unglaublich, da kannst du ein Loch reinmachen und mit dem Auto durchfahren. Wie ist das möglich, dass Mammutbäume so alt und so groß werden, so lange wachsen, festhalten am Wachstum? Da gibt es mehrere Gründe. Zum einen, Mammutbäume wachsen kerzengerade. Sonst würden sie das Gewicht nicht tragen können. Wir brauchen das Wort Gottes als Maßstab, als Richtschnur, an dem wir uns ausrichten. Wir müssen selber immer wieder im Wort Gottes lesen, was uns Ermutigung ist, Kraftquelle, Maßstab, an dem wir uns ausrichten, damit wir kerzengerade ausgerichtet auf unserem Herrn wachsen. Das nächste ist aber, sie haben die Gabe, dass wenn durch Sturm oder Krisen der Wipfel, ein Blitzeinschlag oder sowas abbricht, dass sie wieder eine neue Spitze schaffen können, bilden können. Sie können sich immer wieder neu auf Christus, oder wir können uns immer wieder neu auf Christus ausrichten. Der Christus im anderen, der Christus in mir, er ist die Kraftquelle, um dran zu bleiben, nicht zu fliehen vor Konflikten, vor Enttäuschungen. Christus, auf ihn immer wieder ausgerichtet. Er ist das Haupt unserer Gemeinde, er bildet Gemeinde, ich bleibe in der Gemeinde, in einer tragenden Gemeinschaft. Und dann, das Erstaunliche, Mammutbäume gibt es nicht alleine. Die wachsen nicht alleine. Die wachsen immer nur im Rudel. Und das Interessante ist, die Wurzeln verflechten sich miteinander. Und wenn ein großer Sturm kommt, dann muss nicht die Wurzel eines Baumes standhalten, sondern halten alle Wurzeln sich gegenseitig. Und deswegen können so hohe Bäume auch in massiven Stürmen standhalten, weil die sich gegenseitig stützen und stärken. Und so soll unsere Gemeinschaft sein, mitten im Krisen, mitten im Sturm. Vor allem dann brauchen wir die Stabilisation durch die anderen Mitchristen an unserer Seite. Und das wünsche ich uns, dass wir Gemeinde als wachsende Gemeinschaft so erleben. Amen.